Man darf aber auch noch während der Predigt rausgehen. So, Türe schließen. Okay, dann fangen wir an. Liebe Zuhörer, darf man Jesus Christus beleidigen? Ich gebe zu, das ist auf den ersten Blick eine etwas ungewöhnliche Frage. Zumal ja in unserer liberalen Gesellschaft, wo Religion ohnehin zur Privatsache erklärt worden ist, darf man Jesus beleidigen? Nun, Juristen würden wahrscheinlich sofort auf den Paragraphen 166 StGB verweisen, wo es bekanntlich heißt, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften den Inhalt des religiösen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder Gefängnis bestraft. Also demzufolge müsste man sagen, man darf Jesus Christus beleidigen, solange es nicht den öffentlichen Frieden stört. Aber was hilft uns das? Das ist doch klar. Noch vor einem Jahr hätte unser Thema nur die Insider interessiert. Und erst der Karikaturenstreit um Mohammed mit all seinen Auswüchsen hat die Fragen dann auf die Titelseiten der Zeitungen gebracht und auch in die Wohnzimmer der Deutschen. Und dabei trat vor einigen Wochen noch ein interessantes Detail zutage, nämlich bereits 2003 hatte die betroffene dänische Zeitung, in der die Karikaturen zu Mohammed erschienen sind, erstmals mit Jyllands Posten, bereits 2003 hatte Jyllands Posten ein Angebot von einem Zeichner erhalten, der ihnen Karikaturen von Jesus angeboten hatte. Damals hatte die Redaktion abgelehnt mit der Begründung, die Zeichnungen würden den meisten Lesern von Jyllands Posten nicht gefallen. Es würde einen Aufschrei geben. Nun ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht so sicher, ob es diesen Aufschrei wirklich gegeben hätte. Die Frage ist doch, wie viel wir inzwischen möglicherweise bereit sind, achselzuckend alles hinzunehmen. Zum Beispiel, wie es vor einiger Zeit erschien in einer Zeitung, das Bild des Gekreuzigten mit dem Untertitel Masochismus ist heilbar. Aber die aktuelle Debatte um Mohammeds Karikaturen zwingt uns gerade dazu, über unsere eigene Stellung uns Rechenschaft abzulegen. Wofür wäre ich bereit, auf die Straße zu gehen? Jetzt nicht mit Gewalt, aber um meiner Überzeugung Ausdruck zu verleihen. Wie wichtig ist mir der Glaube? Wie ernst nehme ich Jesus Christus? Was bedeutet er mir persönlich überhaupt? Und was könnte davon für meine Zukunft abhängen? Ich möchte Sie also herzlich einladen, in den nächsten Minuten mit offenem Visier an diese Fragen heranzugehen. Und ich denke, die Karikaturen von Mohammed sind dafür ein ganz guter Ausgangspunkt. Inzwischen hat sich ja so viel ereignet, dass es lohnt, nochmal uns die Fakten vor Augen zu führen. Was ist eigentlich passiert in Dänemark? Worum dreht sich die ganze Aufregung? Erstens also Fakten zum Karikaturenstreit. Es ging los am 30. September letzten Jahres, also vor etwa einem halben Jahr schon. Da veröffentlichte die dänische Tageszeitung Jyllands Posten 12 Zeichnungen von dem Propheten Mohammed, also in der Form der Karikatur. Anders war interessanterweise eine Diskussion über journalistische Selbstzensur in der dänischen Presse. Man muss wissen, dass das der Anlass war. Es ging also eher um eine innerdänische Problematik. Da hatte ein dänischer Autor, ein Buch über Mohammed geschrieben und er hatte jemanden gesucht, der ihm dafür entsprechende Zeichnungen zur Verfügung stellte. Und er fand kaum einen Autor, weil es in manchen Teilen der islamischen Tradition als unschicklich gilt, Mohammed zu malen, zu zeichnen. Und daraufhin gab es eine Diskussion unter den Journalisten in Dänemark. Es fand sich dann doch ein Zeichner, der sagt, ich mache es, aber nur, wenn ihr meinen Namen nicht der Öffentlichkeit mitteilt. Und da diskutierten dann die dänischen Journalisten, ist das denn richtig, dass wir uns als Nicht-Moslems freiwillig muslimischen Vorschriften unterwerfen? Das war der Ausgangspunkt. Und Jyllands Posten sagt, wir machen jetzt einen Test. Wir bitten einige bekannte Zeitungskarikaturisten um Bilder zu Mohammed und dann wollen wir sehen, wer reagiert und werden uns solche Zeichnungen überhaupt noch eingereicht. Wie weit steht es um die Selbstzensur? Inwiefern gibt es da möglicherweise schon eine Schere im Kopf, dass wir bestimmte Dinge von selbst gar nicht mehr tun? So, und dann kamen eben diese 12 Karikaturen, wurden geliefert von verschiedenen Zeichnern, die dann diesen Aufruhr auslösten. 12 Künstler beteiligten sich und deren Werke erschienen dann am 30. September 2005 in der Zeitschrift Jyllands Posten. Die Karikaturen, wenn man sie sich ansieht, das kann ja jeder im Internet etwa tun, die sind mit spitzer Feder gezeichnet, die arbeiten mit dem Mittel der Ironie, aber sie sind nicht obszön, sie sind nicht vulgär, sie sind gleichwohl kritisch. Da wird einmal beispielsweise Mohammed dargestellt mit einem Turban und einer Bombe in diesem Turban. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Und der Künstler sagt in einem Interview, ich wollte aufzeigen, dass die muslimischen Terroristen ihre geistige Munition vom Islam erhalten. Das war also das Motiv dieses Karikaturisten. Eine andere Karikatur zeigt, wie Mohammed auf einer Wolke steht und die Märtyrer, die im Heiligen Krieg gefallen sind, kommen bei ihm an. Und Sie wissen ja, dass der Islam den Märtyrern verspricht, wenn sie im Heiligen Krieg ihr Leben lassen, dann kommen sie sofort ins Paradies, erleben dort die größten Sinnesgenüsse und werden von Jungfrauen umsorgt. Und auf dieser Karikatur kommen dann diese Märtyrer zu Mohammed, quasi auf die Wolke. Und Mohammed werden folgende Worte in den Mund gelegt, halt, halt, nicht so viele, uns gehen die Jungfrauen aus. Also das ist noch die wahrscheinlich die kritischste und provokativste Karikatur. Nachdem das erschienen ist, am 30. September, gab es einige Protestbriefe an die Redaktion. Es gab auch ein paar Drohungen gegen die Zeichner, gegen diejenigen, die diese Gewaltanwendungsdrohungen ausstießen, wurde Strafanzeige erstattet. Das Ganze lief also nach einem ganz normalen rechtsstaatlichen Muster ab. 14 Tage später, am 14. Oktober, gab es dann eine erste große Demonstration in Kopenhagen. Und am 19. Oktober kamen 11 Botschafter aus islamischen Ländern zusammen und baten um ein Treffen mit dem dänischen Regierungschef, das ging damals durch die Presse, Sie erinnern sich wahrscheinlich, mit der ausdrücklichen Bitte und dem Ziel, der Regierungschef solle doch aktiv eingreifen in die Pressesituation und Jyllands Posten auffordern, sich öffentlich zu entschuldigen. Das lehnte der Premier ab. Er wies darauf hin, in unserem Land, in unserem demokratischen Land, muss sich die Presse nicht vor der Regierung, sondern höchstens vor den Gerichten verantworten. Sie müssen sich ans Pressegesetz halten. Und gegen das Pressegesetz ist hier nicht verstoßen worden. Allerdings betonte der Regierungschef, dass Religionsfreiheit und gegenseitiger Respekt zu wahren sei. Und dann kamen die Monate November, Dezember. Und da reiste eine Delegation, bestehend aus dänischen Moslems, in den Nahen Osten und traf sich dort mit religiösen Führern. Sie hatten im Gepäck eine 43-seitige Dokumentation. Diese Dokumentation war zusammengestellt vom dänischen Imam Ahmed Abu Laban. Und darin befanden sich nicht nur diese 12 Karikaturen, sondern zusätzlich sehr stark anstößige Zeichnungen, die überhaupt nichts mit den 12 Karikaturen in Jyllands Posten zu tun hatten. Überhaupt nichts mit der ganzen Aktion zu tun hatten. Also eine dieser Zeichnungen zum Beispiel zeigt den Franzosen Jacques Barrault beim Schweinequiekenwettbewerb in der französischen Stadt Trier-sur-Bèze. Also das hat überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Und er hatte sich bei diesem Schweinequiekenwettbewerb ein Schweineplastikohr, eine Schweineplastiknase aufgesetzt. Und dieses Bild wurde verbreitet in den islamischen Ländern mit der Behauptung, hier sei Mohammed als Schwein karikiert worden. Das war frei erfunden. Dazu kam noch die Behauptung, in Dänemark würden Moslems verhöhnt und es gäbe Pläne, die dänischen Ausgaben des Koran zu schänden oder zu zensieren. Dieses Täuschungsmanöver trug erheblich mit dazu bei, in der arabischen Welt die Stimmung gegen Jyllands Posten und gegen die dänische Bevölkerung anzuheizen. Und dann trafen sich Ende Dezember letzten Jahres nochmal Außenminister der Arabischen Liga, die kritisierten den dänischen Regierungschef für seinen Umgang mit dieser Frage und heizten auch ihrerseits die Stimmung weiter ein. Im Januar wurde dann der Handelsboykott angedroht. Er begann in Saudi-Arabien. Am 29. Juni schließt Libyen seine Botschaft in Dänemark. Um die Lage wieder zu beruhigen, gab dann der Kulturredakteur von Jyllands Posten dem Sender Al Jazeera ein Interview. Und er sagte nochmal, dass die Zeitung mit den Zeichnungen niemanden habe verletzen wollen. Und dass sie diese Verletzung wirklich bedauerten. Aber dieser Ausdruck des Bedauerns wurde von Al Jazeera dann auch nicht ins Arabische mit übersetzt. Und schließlich gab es am 30. Januar eine Erklärung des Chefredakteurs von Jyllands Posten, die liegt mir hier auch vor, in der er sich nochmal wirklich in sehr besonderer Weise einerseits auf die Pressefreiheit beruft, aber andererweise betont, sie hatten wirklich niemanden damit verletzen wollen. Ich zitiere daraus aus dieser Erklärung des Chefredakteurs vom 30. Januar. Er sagt, die 12 Zeichnungen waren unserer Meinung nach anständig und nicht als Kränkung gedacht. Sie waren nicht im Widerspruch mit der dänischen Gesetzgebung, aber sie haben unabweisbar viele Moslems gekränkt und dafür entschuldigen wir uns. Und dann weist er nochmal darauf hin, dass inzwischen Zeichnungen im Umlauf seien, die überhaupt nichts mit diesem Vorgang zu tun hätten. Eben unter anderem diese vermeintliche Darstellung Mohammeds als Schwein, was überhaupt nicht der Fall war. So, soweit der Vorgang. Und noch immer ist die Sache nicht ganz ausgestanden. Immer noch flackert die Diskussion hier oder da wieder einmal auf. Und man kann deutlich sagen, die Ausschreitungen waren nicht das Resultat einer spontanen Empörung, sondern sie waren das Ergebnis monatelanger Lobbyarbeit seitens zunächst dänischer Muslime, die zum Teil mit manipulierten Informationen gearbeitet haben. Das also kommt als Ergebnis heraus, wenn man sich einmal in den ganzen Vorgang vertieft. Inzwischen hat sich die Situation trotzdem wieder etwas beruhigt. Bis Mitte März, ist interessant die Zahl, waren die Karikaturen in mindestens 143 Zeitungen in insgesamt 56 Ländern erschienen. In Deutschland wurden einige abgedruckt von der FAZ, der Zeit, Taz, Spiegel, Fokus. Die Welt brachte sämtliche 12 Karikaturen und ebenso das Internetmagazin Perlentaucher. Es gab ganz unterschiedliche Bewertungen. Etwa die Bild-Zeitung weigerte sich, das abzudrucken. Chefredakteur Diekmann war dagegen, weil sie, Zitat, geschmacklos sind und die religiösen Gefühle von Menschen verletzen. Es ist interessant, dass die Bild-Zeitung plötzlich mal danach fragt, was möglicherweise geschmacklos sei oder die religiösen Gefühle von Menschen verletzt. Das ist eine ganz einzigartige Darstellungsweise hier. Andererseits hat der Chefredakteur der Welt, Roger Köppel, gesagt, wenn Sie sich von außen zur Selbstzensur zwingen lassen, dann haben Sie als Journalist schon verloren. Soweit einige Fakten, die wir kennen sollten, um die Diskussion zu verstehen. Die Sache ist, wie gesagt, noch nicht ausgestanden. Sie haben davon gehört, der Iran plante ja dann inzwischen einen Wettbewerb um die besten Holocaust-Karikaturen. Wer zeichnet die beste Holocaust-Karikatur? Diesen Wettbewerb schrieb der Iran aus. Ich möchte die Vorgänge in Dänemark an dieser Stelle noch gar nicht bewerten. Wir haben heute Morgen auch nicht die Zeit, uns ausführlich mit den verschiedenen Reaktionen in Deutschland auseinanderzusetzen. Das wäre schon mal ein interessantes Thema für sich. Vielmehr möchte ich im Hinblick auf unser Leitthema, darf man Jesus Christus beleidigen, zunächst nur eine hypothetische Frage in den Raum stellen. Und die lautet, was wäre eigentlich geschehen, wenn man in Saudi-Arabien oder in der Türkei Ähnliches mit Jesus Christus gemacht hätte? Ob irgendwelche Europäer sich in erkennbarer Anzahl darüber aufgeregt hätten? Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Zeichner irgendwo in der arabischen Welt Angst davor haben könnte, Karikaturen über Jesus zu zeichnen, etwa weil er dann gewalttätigen Bedrohungen von unserer Seite ausgesetzt wäre. Kann man sich schwer vorstellen. Aber wir brauchen, um jetzt Karikaturen gegen Jesus zu finden, gar nicht so weit in die Ferne zu schauen. Die Tageszeitung, also die Taz, veröffentlichte mitten in der Diskussion über die Mohammed-Karikaturen eine Karikatur von Jesus Christus. Da hängt Jesus Christus am Kreuz, ja eher wie an einer Reckstange, angenagelt an den Armen und er macht praktisch Gymnastik, indem er die Oberschenkel so hochhebt, wie man eben am Reck eine entsprechende Übung macht. Und als Überschrift schrieb die Taz darüber, immer locker bleiben. Immer locker bleiben als Überschrift, weil es eine Lockerungsübung, eine gymnastische Übung war. Keine der Mohammed-Karikaturen hatte es gewagt, etwa das Sterben Mohammeds ins Lächerliche zu ziehen oder seinen Körper fast unbekleidet zu zeigen. Mit Jesus, so meinte man, könne man sich das wohl eher leisten. Und es ist ebenfalls befremdlich, wenn der deutsche Außenminister und sein türkischer Kollege in einem gemeinsamen Appell während dieser Diskussion Folgendes verlautbarten. Also der deutsche und der türkische Außenminister. Zitat. Gemeinsam sind wir in der Pflicht, die uns einenden Werte der Toleranz, des Respekts vor der Kultur und Religion des anderen zu verteidigen. Diese Formulierung muss den Christen in der Türkei, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, wie Hohn in den Ohren klingen. Wenn hier der deutsche und der türkische Außenminister von gemeinsamem Respekt für die Religion sprechen. Und den Kurden muss es auch wie Hohn in den Ohren klingen. Und man fragt sich nun, dieses Nicht-Reagieren in der Öffentlichkeit, weder auf diese Taz-Karikatur mit dem turnenden Jesus am Kreuz, noch auf diese seltsamen Einlassungen des deutschen und des türkischen Außenministers, dieses Nicht-Reagieren. Was ist das? Ist das christliche Friedfertigkeit, die darin zum Ausdruck kommt? Oder ist das nur ein dekadentes, unwahrhaftiges Kuschen vor der Gewalt? Was ist das? Ist das christliche Rücksicht? Oder einfach nur Gleichgültigkeit? Ist das im Sinne Jesu Christi? Jetzt müssen wir uns endlich auf die entscheidende, die spannende Frage dieses Vormittags zu bewegen. Wie ist das nun mit Jesus Christus selbst? Vor diesem Hintergrund, den wir eben gezeichnet haben. Darf man ihn beleidigen? Hat es Konsequenzen, ihn zu beleidigen? Oder wird da nur drüber hinweggelächelt? Und wenn es denn Konsequenzen hätte, wenn einer Jesus beleidigt, wer wäre für diese Konsequenzen zuständig und wie könnten die aussehen? Und was erwartet Jesus Christus von seinen Nachfolgern, also von den Christen, wenn sie mitbekommen, wie andere Leute ihn beleidigen? Wie sollen wir reagieren? Nach den Fakten zum Karikaturenstreit nun zweitens also Fakten zu Jesus Christus. Fakten zu Jesus Christus, und zwar unter der besonderen Fragestellung, darf man ihn beleidigen? Und dazu habe ich eine Quelle abdrucken lassen für Sie, die auf Ihrem gelben Zettel vorliegt. Wir können diese Quelle jetzt leider nicht in allen Einzelheiten analysieren. Das würde uns überfordern zeitlich. Aber wir werden uns einige Sätze in dieser Quelle ansehen. Es ist ein Text aus dem Neuen Testament. Einige Sätze, in denen wir lesen, wie Menschen Jesus Christus brutal beleidigen. Und zwar nicht nur im Nachhinein beleidigen, auf dem Wege einer Karikatur, sondern wie sie ihn direkt beleidigen, ihn persönlich beleidigen, ihm ins Gesicht. Und mehr noch, sie beleidigen ihn nicht nur, sie prügeln ihn, sie wollen ihn demütigen, sie bringen ihre Folterwerkzeuge gegen ihn in Anschlag. Und die Frage ist, wie reagiert Jesus und was erwartet er von seinen Leuten? Sie ahnen schon, wir befinden uns mit diesem Text, mit dieser Quelle mitten in den dramatischen Ereignissen, die der Kreuzigung Jesu vorangehen. Und alles, was wir aus den Quellen erfahren, und das ist in der Tat nicht wenig, aus den Evangelien, die sich gegenseitig hervorragend ergänzen, alles, was wir da erfahren, zeigt, der Prozess gegen Jesus Christus war von A bis Z ein Unrechtsprozess. Von Anfang bis Ende. Erst der religiöse Prozess bei den Juden, dann der Zivilprozess bei den Römern. Es wurde damals so ziemlich gegen alle Grundsätze verstoßen, die das Prozessrecht ausmachten. Es ging überhaupt nicht um Wahrheitsfindung. Es ging nicht um Gerechtigkeit. Es ging schon gar nicht um die Wahrung der öffentlichen Ordnung, sondern es ging einzig und allein darum, Jesus Christus zur Strecke zu bringen und loszuwerden. Und Sie fragen vielleicht, warum das? Warum hat man das gemacht? Jesus hat den Menschen doch so viel Gutes getan. Er hatte so viele Kranke geheilt, Hungernde gespeist. Ausgestoßene zurückgeholt in die Gemeinschaft. Warum denn? Was hatten sie denn gegen ihn? Was war ihr Motiv? Aber natürlich, je mehr Gutes Jesus den Menschen tat, umso beliebter wurde er bei der Volksmenge und umso gefährlicher wurde er für seine Gegner. Und wer waren seine Gegner? Das waren unter seinen jüdischen Volksgenossen vor allem die Theologen. Das war das religiöse Establishment, wenn Sie so wollen. Und wo lag der Konflikt zwischen den Pharisäern und Schriftgelehrten auf der einen Seite und Jesus Christus auf der anderen? Nun, die Sache lässt sich ziemlich genau auf den Punkt bringen. Jesus Christus konfrontierte diese Leute im Namen des lebendigen Gottes immer wieder mit einem Problem, das tief in ihrem Herzen saß. Nach außen hin, da traten sie sehr fromm auf. Sie hielten alle Rituale ein, sie spendeten ihr Geld, sie führten das Wort Gott oft in ihrem Mund. Aber in ihrem Herzen, da regierte der Stolz, die Selbstgerechtigkeit, nicht nur gegenüber anderen Menschen, sondern, was noch viel schlimmer war, die Selbstgerechtigkeit gegenüber dem lebendigen Gott. Und das deckte Jesus auf. Diese Leute, die dachten, der liebe Gott könne ja froh sein, dass es solche Menschen wie sie gäbe. Und sie würden aufgrund ihres Status und ihrer Leistung schon so leben, dass der heilige Gott eigentlich ganz mit ihnen zufrieden sein müsse. Und sie könnten den anderen noch sagen, wo es lang geht. Und darüber waren diese Menschen blind geworden für das, was Jesus die Schuld in ihrem Leben nannte oder die Sünde. In einem Gespräch, was Jesus mit einem dieser Leute mal führte, fragte der Jesus, was ist denn das wichtigste Gebot, das Gott gegeben hat? Und Jesus sagte, man kann im Grunde genommen alle Gebote zusammenfassen in diesen beiden. Du sollst Gott, deinen Herrn, Das heißt, der, dem du dein Leben verdankst, von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele lieben, mit deinem ganzen Verstand lieben, mit deiner ganzen Hingabe heißt das, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und letztlich waren die Pharisäer nicht bereit, diesen Maßstab Gottes zu akzeptieren. Denn wenn wir uns mit diesem Maßstab wirklich messen, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben, ohne Kompromisse, ungebrochen, mit allem, was du bist, mit deiner ganzen Hingabe, soll dein Leben um ihn kreisen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir das mal ernst nehmen, dann denke ich, wird jedem von uns sehr schnell klar, wie viel wir dem heiligen Gott wirklich schuldig bleiben, an Liebe und Dienst und Gehorsam und Anbetung. Das war auch das Problem dieser Leute, so religiös sie sonst drumherum sein mochten. Und Jesus legte genau den Finger drauf. Er sprach das an. Und dann tritt eben Jesus auf und sie fühlen sich in die Enge gedrängt. Denn es war natürlich auch der Unterschied zwischen den Pharisäern und Jesus sehr deutlich. Sie konnten nicht die Wunder tun, die Jesus tat. Sie konnten nicht Kranke heilen. Sie konnten nicht Hungrige speisen. Und trotzdem, und das merkten die Leute und oft gerade auch die einfachen Leute, trat Jesus so viel liebevoller und barmherziger auf als diese Pharisäer. Und er war doch zugleich von einer Klarheit und einem Ernst, der keine Kungelei duldete und nicht mit Tricks arbeitete. Hinter Jesus, so bekamen die Leute mit, hinter Jesus, da stand eine unvorstellbare Autorität. Und die meisten, egal aus welcher Bildungsschicht sie kamen, die merkten das. Im Neuen Testament steht immer wieder, dass die Leute sagten, der Jesus predigt anders als unsere Schriftgelehrten und Pharisäer. Und das wurde zum Problem für diese Leute. Denn langsam begannen sie zu begreifen, wenn wir unsere gute gesellschaftliche Position behalten wollen wie bisher, und mehr noch, wenn wir mit unserem alten Leben so weitermachen wollen wie bisher, dann muss Jesus verschwinden. Je früher, umso besser, denn mit ihm und uns geht es auf lange Sicht nicht gut. Und so suchen sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu verhaften. Sie finden im Jüngerkreis sogar einen Verräter, der sich kaufen lässt für ein bisschen Geld und ihn dann Jesus ans Messer liefert und den Termin ihm nennt, wo sie ihn treffen können. Und dann machen sie Jesus den Prozess vor dem obersten Gremium der Juden, dem sogenannten Synhedrin. Aber das reicht ihnen noch nicht. Sie wollen den schlimmsten Tod für Jesus. Sie wollen nicht einfach nur eine Steinigung, sie wollen die abschreckendste Hinrichtung. Sie wollen Jesus demütigen. Sie wollen Jesus vor aller Augen in der Öffentlichkeit fertig machen. Und sie setzen alles daran, um das zu erreichen. Sie wollen eine Kreuzigung um jeden Preis. Aber aus juristischen Gründen brauchen sie dafür die römische Besatzungsmacht. Eine Kreuzigung können sie nicht alleine durchsetzen. Und der Vertreter der römischen Besatzungsmacht, der Mann, den sie alle kennen, Pontius Pilatus, der Gouverneur, der wehrt sich zunächst gegen dieses Ansinnen. Der wehrt sich, weil er den Justizbetrug sehr schnell bemerkt, weil er merkt, dass diese Pharisäer, die Jesus aufgegriffen haben, keine aufrichtigen Motive haben. Aber schließlich ist Pilatus doch zu schwach, zu feige, um für seine Überzeugung zu kämpfen. Den Pharisäern gelingt es, die Masse aufzuhetzen gegen Jesus, sie, die so lange von Jesus geschwärmt hatte und von ihm begeistert gewesen war. Sie lassen sich jetzt sehr schnell mit ein paar Parolen in die andere Richtung umpolen. Und schließlich kriegen die Pharisäer das, was sie von Anfang an gewollt haben. Sie liefern Jesus ans Messer, sie kriegen eine Hinrichtung erster Klasse, eben eine Kreuzigung. Und da genau setzt die Quelle an, die sie haben. Das Markus-Evangelium Kapitel 15. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und sie riefen die ganze Kohorte zusammen, also eine Abteilung, das waren so um die 400 Soldaten. Sie haben also eine große Aktion daraus gemacht. Und sie zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spielen ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus, zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Kurz vorher hatten diese Soldaten schon mit der Geißelung begonnen. Das steht in Vers 15, also in dem Vers unmittelbar vorher. Bei der Geißelung, da benutzte man eine Peitsche mit einem kurzen Griff, einem Lederriemen daran, und dann waren in die Lederriemen Bleikugeln oder auch Schafsknochen hineingesetzt. Und diese Schafsknochenteile hatten die Funktion von Widerhaken. Das heißt, man schlug damit auf die nackte Haut und diese Teile verfingen sich. In der Haut ritzten tiefe Wunden, tiefe Striemen, in den Körper der so Geschlagenen. Es kam zu einem hohen Blutverlust. Josephus berichtet von einer Geißelung, bei der die Knochen sichtbar wurden. Oft starben die Gefangenen schon bei dieser Tortur. Und dann kommt das Spießrutenlaufen, dem sie Jesus aussetzen. Sie verspotten den König. Sie werfen um seinen geschundenen Körper einen roten Mantel. Sie flechten ihm eine Krone aus Zweigen. Krone und Purpurmantel waren die Insignien eines hellenistischen Vasallenkönigs. Und sie imitieren eine Kreuzigung. Und damit verhöhnen sie den Anspruch Jesu, der gesagt hatte, ich bin der König, den das Alte Testament angekündigt hat. Ich bin der, den der lebendige Gott schicken wird, um sein Volk zu retten. Sie machen sich über ihn lustig. Und diese Huldigung in Vers 18, gegrüßet seist du, das ist eine Anspielung auf das Ave Caesar, also eine Parodie auf den Gruß für den Kaiser. Und dann schlagen sie Jesus mit einem Rohr auf den Kopf, sie spucken ihm ins Gesicht und fallen dann wieder zum Zeichen der höhnischen Huldigung vor ihm auf die Knie. Wenn Sie diese Zeilen lesen, dann läuft Ihnen eiskalt den Rücken runter. Wenn Sie sich klar machen, was da wirklich passiert ist. Das ist ja nicht eine Geschichte, die hier einfach erzählt wird, sondern das war so. Wie viel Hohn, wie viel Bösartigkeit, wie viel Übermut, wie viel blanke Brutalität. Und Jesus lässt das mit sich geschehen. Keine Zurechtweisung, keine Klage kommt über seine Lippen. Und dann nehmen Sie den entkräfteten Häftling, der sich wahrscheinlich kaum mehr auf den Beinen halten kann. Und dann steht hier, und sie zwangen einen, Vers 21, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, dass er ihm das Kreuz trage. Sie schnappen sich also den Erstbesten, der kommt. Und es gehörte zum Ritual dazu, dass man den Verurteilten durch die Gassen der Stadt hin zum Verurteilungs-, zum Hinrichtungsplatz trieb, unter dem höhnischen Beifall und Gelächter der Leute. Das sollte den Abschreckungseffekt verstärken. Man wollte allen, die eventuell mit dem Gedanken spielten, sich einer Straftat schuldig zu machen, von vornherein zu zeigen, so wird es euch gehen. Ihr werdet auch dieses Spießrutenlaufen erleiden müssen. Ihr müsst da durch. Und dann kommt es zum Kreuz. Wir werden da Karfreitag weiter drüber sprechen. Das war im Grunde genommen die brutalste Hinrichtungsart. Die hatten die Römer nicht selbst erfunden, die hatten sie bei den Karthagern abgeguckt. Und diese Hinrichtungsart war so brutal, dass sie nur Nicht-Römern und Sklaven zugemutet wurde. Also wer das römische Bürgerrecht besaß, durfte nach damaligem Recht nicht gekreuzigt werden. Und Cicero, der Staatsmann, soll gesagt haben, es sei unter der Würde eines römischen Bürgers, bei einer Kreuzigung auch nur hinzusehen. Das sei unter der Würde eines römischen Bürgers. Und dann in Vers 29 sehen Sie es nochmal. Und die vorübergingen, sie lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ach, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selber. Da zitieren sie ein Wort, das Jesus gesagt hatte, hilf dir selber und steig herab vom Kreuz. Ebenso verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen. Und jetzt kann er sich nicht mal selber helfen. Und wissen Sie, was das Zynische an dieser Situation ist? Das Zynische an dieser Situation ist, dass sie von Jesus etwas fordern, was Jesus ja, wenn er wollte, tun könnte. Er könnte ja vom Kreuz herabsteigen. Er hat vorher in dem Gespräch mit Pilatus, dem Gouverneur, deutlich und ruhig ins Gesicht gesagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Das heißt, du hättest überhaupt keine Chance, Pilatus, mich festzuhalten, wenn der lebendige Gott jetzt nicht sein Ja zu diesem Weg geben würde. Das heißt, in dieser Situation, wo Jesus am Kreuz, könnte er, wenn er wollte, jederzeit herabsteigen. Sie verhöhnen ihn, sag doch, tu's doch, wenn du es kannst. Aber er macht's nicht. Er macht es nicht. Er bleibt an diesem Kreuz. Er bleibt an diesem Kreuz. Und hier in dieser Quelle, da haben Sie die Antwort auf unsere Frage. Darf man Jesus Christus beleidigen? Offensichtlich ja. Natürlich machen alle, die sich daran beteiligen, machen die sich schuldig. Die laden vor Gott Schuld auf sich. Aber offensichtlich darf man ihn so beleidigen. Jesus lässt das zu. Es ist erstaunlich, wie er das alles über sich ergehen lässt. Und ich bitte Sie, das richtig zu verstehen. Jesus macht das nicht stoisch. Jesus ist nicht so der Superheld, der mit einem Lächeln im Mundwinkel wie in Trance diese ganze Sache über sich ergehen lässt, so als würde ihm das überhaupt nichts ausmachen. Das ist nicht Jesus. Jesus leidet. Jesus schreit auch am Kreuz. Jesus leidet furchtbare Schmerzen. Er nimmt aber diese furchtbare Misshandlung auf sich. Und hier kommt der Koran nicht mehr mit. Der Koran sagt, ja, Jesus, der nennt ihn Isa, Jesus war ein Prophet, das immerhin erkennt der Koran an. Aber es kann nicht sein, dass Jesus selbst am Kreuz gestorben ist. Das kann nicht sein. Das muss einer gewesen sein, der ihm nur ähnlich sah. Denn es ist unmöglich, dass Allah seinen Propheten dieses durchmachen lässt. Das kann nicht sein. So sagt es der Koran. Bedenken Sie doch selbst, welche Macht Jesus vorher immer wieder bewiesen hatte. Du hättest keine Macht über mich, Pilatus, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und obwohl er es nicht nötig hätte, hält Jesus aus am Kreuz. Und seitdem, seit jenen Tagen, haben Millionen von Menschen diese Berichte gelesen, haben Millionen von Menschen sich die Augen gerieben und gefragt, Jesus, warum hast du das getan? Warum hast du das so hingenommen? Warum hast du das so mit dir machen lassen? Und die Antwort? Die Antwort hat Jesus selbst gegeben. Er hat sie gegeben, ganz eindeutig. Schon vor der Kreuzigung hat er seinen Jüngern gesagt, was kommen würde. Und nachher, nach der Auferstehung, hat er es immer wieder wiederholt. Schon bevor es losging mit der Kreuzigung, sagte Jesus das, was wir heute als Wochenspruch schon gehört haben. Das steht auf Ihrem Gottesdienstzettel oben als Überschrift drüber, der Wochenspruch für die neue Woche. Das ist ein Wort Jesus. Da sagt Jesus, warum er das mit sich machen lässt. Zitat, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Mit dem Menschensohn, da hat Jesus sich selbst bezeichnet. Der Menschensohn, das war ein Titel aus dem Alten Testament, aus dem alten Propheten Daniel. Da hatte Gott angekündigt, er wird einen schicken, der wird aussehen wie ein Mensch, aber er wird göttliche Vollmacht haben. Er wird der Richter der Welt sein, der das letzte Wort, das letzte Urteil über jeden Menschen spricht. Und Jesus hat deutlich gemacht, ja, ich bin der Gottessohn. Ich bin dieser angekündigte Menschensohn. Und dann sagt er über sich, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Bitte, das müssen Sie mitnehmen. Das ist das Entscheidende. Das ist der Grund, warum Jesus sich beleidigen lässt, warum er sich quälen lässt, weil er sein Leben gibt zu einer Erlösung für viele. Zu einer Sühne, sagt der Apostel Paulus an anderer Stelle. Der lebendige Gott ist heilig. Und weil der lebendige Gott heilig ist, stehen wir Menschen mit unserer Schuld als Sünder vor ihm. Und Gott kann nicht einfach an seiner Heiligkeit vorbeigehen. Dann würde er aufhören, Gott zu sein. Und darum kann keiner von uns vor ihm letztlich bestehen. Aber Jesus, Gottes Sohn, Jesus, der ohne jede Sünde war, Jesus, der nicht mal von seinen schlimmsten Gegnern irgendeiner Schuld überführt werden konnte, er hat sein Leben noch nicht verwirkt. Und er setzt sein unschuldiges Leben ein für uns. Er nimmt die Strafe vor dem lebendigen Gott auf sich, die ich für meine Schuld verdient hätte und sie für ihre. Er tut das stellvertretend für uns. Er kommt nicht in diese Welt, um sich bedienen und huldigen und bejubeln zu lassen, sondern er tritt hier an auf der Matte dieser Welt unter diesen Bedingungen, um letztlich den Weg zum Kreuz bis zum Ende zu gehen. Er hätte das vorher umgehen können, er hätte das abbiegen können, wenn er gewollt hätte. Aber er hat es nicht getan, weil meine Schuld und ihre Schuld beglichen werden musste, weil wir einen brauchten, der die Strafe auf sich nimmt mit seinem unschuldigen Leben, die wir verdient gehabt hätten. Und sehen Sie, darum hat Jesus das mit sich machen lassen, weil ich es brauchte und Sie. Jesus wusste genau, es führt an diesem Kreuz kein Weg vorbei. Und darum hat er sich diesem Unrechtsprozess nicht entzogen. Seine Henker, die hatten ganz was anderes im Sinn. Die haben nur ihre eigenen kurzsichtigen, egoistischen Ziele verfolgt. Denen ging es nur um ihre Macht und um ihr Ansehen. Aber Jesus hat es mit sich machen lassen, weil er wusste, durch all diese dunklen Wege hindurch geht Gottes Plan in Erfüllung. Vollzieht sich das, was schon die Propheten im Alten Testament, Jesaja zum Beispiel, angekündigt hatten. Es wird einer kommen, der ohne Schuld ist, weil er Gottes Sohn ist und er wird unsere Sünden tragen. Wir wissen, dass Jesus während dieser furchtbaren Stunden, als er am Kreuz hing, in der Mittagshitze, und als er langsam erstickte an dieser Folter, dass er mindestens sieben Sätze gesagt hat. Sie stehen auch in den Evangelien. Und einer dieser sieben Sätze lautete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als Jesus dann starb, da passierte wenige Kilometer Luftlinie vom Tempel, vom Kreuzigungsort entfernt im Tempel etwas, das anfangs keiner glauben konnte. Das steht hier noch am Ende. Und der Vorhang im Tempel zerriss von oben an bis unten aus. Das ist eine hochinteressante Beobachtung. Das, was damals im Tempel geschah, in der Stunde der Kreuzigung und was viele Zeugen gesehen haben, das war Gottes sichtbarer Kommentar. Und damit machte der lebendige Gott deutlich, der Weg ist jetzt frei. Dieser Vorhang, der da zerriss, hatte das Allerheiligste des Tempels versperrt. Jener Ort der symbolischen Gegenwart Gottes. Natürlich glaubten auch die Juden nicht, dass Gott da sitzt. Aber es war der Ort, der symbolisch für die unmittelbare Nähe des lebendigen Gottes in seinem Volk stand. Und in dem Augenblick, als Jesus stirbt und die Strafe für unsere Schuld trägt, da reißt dieser Vorhang von oben an, also von Gott aus, nach unten durch. Und der Weg ist frei. Und Gott sagt, das ist jetzt erreicht durch den Tod und das Leiden meines Sohnes. Und zwei Tage später ist dann endgültig klar, dass hier Gott am Werk war, dass Jesus den Mund nicht zu voll genommen hatte, als er sagte, ich bin Gottes Sohn. Da aufersteht er wirklich von den Toten. Da ist das Grab wirklich leer. Da sehen ihn die Zeugen. Da ist er mit seinen Jüngern. Da ist die Macht des Todes endgültig gebrochen. Und seitdem läuft diese Nachricht um die Welt. Einmal der historische Bericht über das, was da passiert ist. Und zusammen mit diesem historischen Bericht die Erklärung, warum das so sein musste. Warum Jesus Christus sterben musste zu einer Erlösung für viele. Und seitdem kann man die ganze Menschheit im Grunde genommen in zwei Gruppen einteilen. Seitdem teilt sich die ganze Menschheit selbst in zwei Gruppen ein. In die einen, die sagen, ich brauche Erlösung, ich gebe das zu. Wenn ich mein Leben ernsthaft am Maßstab von Gottes Wort messe, dann erkenne ich, dass ich Vergebung brauche, dass ich Jesus, einen Retter, einen Erlöser brauche. Und die anderen, die lehnen das rundweg ab und sagen, was soll's, ich brauche es nicht, ich bin auch so gut genug, ich brauche niemanden, der mir hilft, mit Gott ins Reine zu kommen. Und das ist der Grund, warum Jesus bis heute auf so viel Widerstand stößt. Bei den einen auf sehr direkte Ablehnung und bei den anderen auf die Ablehnung, die sich mit Ignoranz und Gleichgültigkeit verbindet. Er hat für diese Leute alles gegeben. Aber es ist im Grunde wieder das alte Pharisäerproblem. Wir wollen uns genauso wenig aufschrecken lassen aus unserem alten Stolz. Wir wollen uns nicht abbringen lassen von der guten Meinung, die wir über uns selbst haben. Und wir tragen es kaum, was Jesus mit diesem Kreuz uns auch über unser eigenes Leben sagt. Wenn Jesus da hängt und sagt, ich sterbe an deiner Stelle, dann sagt er mir damit ja gleichzeitig, das wäre eigentlich dein Platz. So sieht der lebendige Gott deine Situation. Das ist es, was du für deine Schuld verdient hättest. Aber ich habe deinen Platz eingenommen. Und jetzt bin ich gefragt und sind sie gefragt, ob sie ihm dafür danken wollen, ob sie das akzeptieren wollen. Ob wir ihn um seine Vergebung und Erlösung bitten wollen. Denn er wirft sie uns nicht nach und drängt sie uns nicht auf. Ein letztes. Wer das für sich persönlich begriffen hat, wer einmal begreift, was es bedeutet, an Jesus glauben zu dürfen und von seiner Vergebung zu leben, der ist dann so erleichtert, dass er dieses Glück vielen anderen Menschen auch wünscht. Und so haben dann alle, die zum Glauben an Jesus Christus kamen, bis heute von ihm einen ganz bestimmten Auftrag gekriegt. Und wissen Sie, wie der lautet? Jesus hat seinen Jüngern nicht gesagt, kämpft mit Gewalt für meine Ehre. Er hat seinen Jüngern nicht gesagt, verteidigt meinen Ruf, notfalls mit Waffengewalt, breitet meinen Einflussbereich auf dieser Welt aus. Das hat er nicht gesagt. Und deshalb waren die Kreuzzüge, mit der man unter Berufung auf die Bibel Brutalität und Waffengewalt einsetzte, ein Schlag ins Gesicht von Jesus. Die Kreuzzüge im christlichen Namen waren ein widerlicher Verstoß gegen alles, was das Neue Testament sagt. Das hat Jesus uns nicht aufgetragen. Nein, er hat seinen Leuten etwas anderes aufgetragen. Und das gilt bis heute für uns. Er hat gesagt, trag diese Botschaft weiter. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt und sagt allen Menschen weiter, was ich für euch getan habe. Das habe ich auch für sie getan. Aber sagt ihnen auch, dass ihr Leben auf ein Ziel zuläuft. Und dass sie ihr Leben einmal vor dem allmächtigen Gott als ihrem Richter verantworten müssen und dass dann nur die durchkommen, die Vergebung ihrer Schuld haben. Ihr sollt nicht Kriege gewinnen, sondern Herzen. Ihr sollt nicht politische Macht anstreben um jeden Preis. Schön, wenn Christen als Politiker Einfluss nehmen können, umso besser. Aber das ist nicht unsere Hauptaufgabe, nicht politische Macht um jeden Preis, sondern wir sollen Menschen gewinnen für das ewige Leben. Und das ist der Grund, warum die Leute, die zu Jesus Christus gehören, nicht mit Gewalt reagieren dürfen, wenn es um den Glauben geht. Wir dürfen nicht mit Gewalt reagieren, wenn wir selbst beleidigt werden. Und wir dürfen nicht mal mit Gewalt reagieren, wenn unser Herr beleidigt wird. Schauen Sie, ein Moslem, der den Koran ernst nimmt, der muss notfalls bereit sein, für Mohammed zu töten. Es gibt viele Suren, Sure 94, Sure 2, 187 und viele andere Stellen, die das ausdrücklich fordern. Ein Moslem muss notfalls bereit sein, für Mohammed zu töten. Aber ein Christ, der das Neue Testament ernst nimmt, der muss notfalls bereit sein, sich um des Glaubens willens töten zu lassen. Das ist der Unterschied. Und wir haben den Auftrag, genauso wie unser Herr, immer wieder zu vergeben. Immer wieder, sogar unseren Feinden. Letzte Woche fand ich folgenden Bericht aus dem letzten Jahr, 29. Oktober 2005, drei Mädchen im Alter von 15, 16 und 19 Jahren auf dem Weg zu einer christlichen Schule in Indonesien. Sie werden aufgegriffen und höchstwahrscheinlich von muslimischen Extremisten überfallen und enthauptet. Und dann findet man ihre Köpfe einige Kilometer vom Tatort entfernt. Und eine Schülerin hat den Überfall überlebt. Sie hat das mitgesehen, hat es der Polizei gemeldet. Schließlich werden fünf Verdächtige festgenommen, den Eltern gegenübergestellt. Und die Eltern, sie sagen, wir wollen den Mördern vergeben, weil Gott auch uns vergeben hat. Und wir wissen, dass Gott ein gerechter Richter ist. Und dann zitiert man den Vater Markus Sambuve mit diesen Worten. Er sagt, natürlich war ich verzweifelt und zornig. Aber Gott hat mein Herz berührt. Ich vergebe ihnen, so wie Christus mir meine Sünden vergeben hat. Mir ist kein Land bekannt, in dem Christen Andersgläubige heute wegen ihres Glaubens mit Gewalt bedrohen. Auch wenn hier jemand zum Islam übertreten will, kann ihn niemand mit Gewalt davon abhalten. Jesus hat niemanden gegen seinen Willen gezwungen, ihm zu folgen. Aber es gibt leider viele, viele Länder auf der Erde, in denen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt und getötet werden. Letztes Jahr etwa 160.000 getötet wegen ihres Glaubens. Und Abdul Rahman, dessen Schicksal uns jetzt in den letzten Wochen so in Atem versetzt hat, der mit dem Tode bedroht wurde, weil er Christ war, weil er Christ geworden war, bedroht von seiner eigenen Familie. Abdul Rahman ist kein Einzelfall. Ich komme zum Schluss. Wenn wir das jetzt so gegeneinander gestellt haben, dann habe ich das nicht getan, um gegen Moslems zu hetzen oder um Stimmung zu machen gegen den Islam. Ich habe das auch nicht gesagt, um Punkte zu sammeln im Kampf der Kulturen. Natürlich ist es wichtig, dass wir unsere Kultur sehr, sehr ernst nehmen. Weil von der Art, wie wir hier unser Zusammenleben und unsere Kultur gestalten, unendlich viel abhängt für unseren Alltag, für die Zukunft unserer Kinder. Aber am Ende geht es um unendlich viel mehr. Es geht nicht um vergängliche Kultur, sondern es geht ums ewige Leben. Es geht um die Alternative Himmel oder Hölle für jeden einzelnen Menschen. Und darum sind wir es unseren Zeitgenossen, auch den Moslems hier in unserem Land und auch in ihren Ländern schuldig, in Liebe und Freundlichkeit auf den einzigen Retter, auf den einzigen Weg hinzuweisen, der uns Frieden mit Gott bringt. Auf den einzigen Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat. Nur er hat das getan. Der den Tod überwunden hat. Nur er ist auferstanden. Und der auch das letzte Urteil über jeden von uns spricht. Vor 4 Tagen, und damit schließe ich, gab es im Deutschlandfunk ein Interview mit Abdul Nassim. Abdul Nassim ist konvertiert vom Islam, lebt in Deutschland und er sagt in diesem Interview, er müsse ständig damit rechnen, selbst von Menschen aus seinem engsten Verwandtenkreis irgendwann verraten oder umgebracht zu werden. Und er wundere sich über so viele Deutsche, die ihm erklären wollten, dass er den Islam eigentlich völlig falsch verstanden habe. Er sagt, ich weiß, wovon ich spreche. Und ich weiß, unter welcher Bedrohung mein Leben steht. Und am Schluss des Interviews fragt ihn der Journalist dann, können Sie Können Sie kurz mit einem Satz sagen, Sie sind Christ geworden, Sie waren Moslem. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Und Abdul Nassim sagte, der Unterschied ist die Veränderung des Herzens, die Vergebung meiner Sünde durch Jesus Christus. Das gibt es nicht im Islam, Vergebung der Sünde. Liebe von Gott statt Versklavung. Die Vergebung der Sünde durch Jesus Christus. Das ist der Unterschied. Und das will Jesus Christus jedem schenken, der ihn im Glauben darum bittet. Amen.